Ja, danke für die Einführung. Guten Morgen. Ich möchte heute nur eine einzige Frage verhandeln. Und das ist die, wie der Postoperaismus den Akt des Politischen denkt. Ich möchte über die theoretischen Voraussetzungen der Verbindung von Politik und Ökonomie im Postoperaismus reden und wie er am Begriff der lebendigen Arbeit auseinanderstrebende Thesen vereinigt hat, um Produktion, Sein und das Politische in der Instanz des Vermögens miteinander zu identifizieren. Integriert wurden dabei 4 Thesen. Erstens die Marxische These der realen Subsumption der Arbeit unter das Kapital und der Arbeitskraft als einem radikal enteigneten, schöpferischen Vermögen, dem eine bestimmte Lektüre der Grundrisse zugrunde liegt, auf die ich noch zu sprechen kommen werde. Zweitens die feministische These der Produktivität reproduktiver und affektiver Tätigkeiten. Drittens die Deleuze'sche These der Immanenz als einem unpersönlichen Leben, das keinem Subjekt gehört und kein Objekt enthält, sondern nur sich selbst als seine eigene Ursache und damit so etwas wäre wie ein Begehren, Begehrendes sich selbst erschaffen. Und viertens die Foucault'sche These, dass der kapitalistischen Produktionsweise eine Einbeziehung des Lebens in die Machtmechanismen vorausging und seitdem mit ihr koexistiert. Ich verhandle die Fragen, was ein politischer Akt ist, durch eine Reihe postoperaistischer Thesen hindurch, weil die zum Teil unterschiedlich argumentierenden Autoren und Autorinnen, die unter dem Namen Postoperaismus zusammengefasst werden. Ich denke mal, am bekanntesten sind in der letzten Zeit Tony Negri und Michael Hart durch diese sehr stark rezipierten Bücher Empire und Multitude geworden. Es gehört aber auch Maurizio Lazzarato dazu, Judith Revel, Paolo Virno, eine ganze Gruppe von zum Teil unterschiedlich argumentierenden Leuten, die Anfang der 90er hauptsächlich über Zeitschriftenprojekte wie Futur Antérieur, Multitude oder Deriva a Prodi angefangen haben, eine bestimmte Marx-Lektüre zu versuchen, mit poststrukturalistischen Argumenten zu verbinden und eben diesen Begriff der biopolitischen Arbeit hervorgebracht haben. Der Grund eben, warum ich versuche, theoretische Voraussetzungen, das Politische zu denken, durch den Postoperaismus hindurch diskutieren will, hat eben mit diesem Versprechen postoperaistischer Autoren und Autorinnen zu tun, die Analyse des Verhältnisses von Kapital, Biomacht und Recht im imperialen Kapitalismus mit einer Erneuerung des Materialismus. Und wir haben es hier mit einer sehr heretischen Marx-Lektüre zu tun, auf deren zu schnell... Okay, stimmt, ja. Mit einer heretischen Marx-Lektüre zu tun, auf deren Abwehrstrukturen ich noch zu sprechen kommen werde, und die also versucht haben, das wäre so der zweite Erneuerungsmoment, wenn man von 3 vielleicht Erfindungen des Postoperaismus sprechen könnte, eine Erneuerung des Materialismus in der Linie Machiavelli-Spinoza-Marx. Und drittens eine Ankündigung einer erneuerten kommunistischen Militanz, die sich auf einen positiv und zum Teil ontologisch und anthropologisch begründeten Arbeitsbegriff stützt. Ich habe jetzt 9 Abschnitte einer möglichen Kritik dieser Verbindung von Marxismus und Poststrukturalismus mit einem kurzen Ausschau auf wie ein nicht ontologisch gegründetes oder nicht anthropologisch gegründeter poststrukturalistischer Marxismus das Politische denken könnte. Erstens Marx Erben. Beginnen wir mit der Frage, was es heißt, Marx Denken aktualisieren zu wollen. An Marx anschließen heißt, ein heterogenes, theoretisch aporetisches und politisch dramatisches Erbe anzutreten, das durch ein aktivistisches, ein messianisches und ein analytisches Moment geprägt ist. Das Zusammentreten einer internationalen Arbeiterbewegung, einer Revolutionsverheißung und einer Kritik der politischen Ökonomie. Diese Begegnung ist davon gezeichnet, dass sie in den Aufbau eines produktivistischen und polizeilichen Ordnungssystems geführt hat. Der Antritt des Marxischen Erbes erfordert deshalb eine Distanz zu den Idealisierungen in den Marxischen Texten, der Gewalt seiner theoretischen Blockaden, insbesondere natürlich, dass der Marxismus sowohl eigentlich ein idealistisches Derivat ist, also selber sehr stark aus der eigentlich Lektüre des deutschen Idealismus entstanden ist und eben zweitens auch ein Derivat nationalökonomischen Denkens, was versucht wurde, auf sozusagen mit einer Praxis und orientierten Kritik und mit einer kapitalismuskritischen Analyse zu kritisch zu drehen, aber natürlich damit die Arbeitsorientierung des 18. und 19. Jahrhunderts noch einmal aufzunehmen. Also der Antritt des Marxischen Erbes erfordert eine Distanz zu den Idealisierungen in den Marxischen Texten, der Gewalt seiner theoretischen Blockaden und einer Positionierung angesichts des Stalinismus. Foucault forderte, insbesondere in dem Text Mächte und Strategien, den ihr vielleicht kennt, den Stalinismus nicht in Begriffen des Irrtums, sondern in denen der Realität zu analysieren. Statt danach zu suchen, was im Marxismus dazu dienen könnte, das Lagersystem, den Produktivismus und die Bürokratisierung des Politischen zu verurteilen, solle man danach suchen, was diese Entwicklung ermöglicht hat. Zweitens, Marx lesen. Gehen wir zur nächsten Frage über. Welchen Marx liest der Postoperaismus? Wendet man sich von der reinigenden Vorstellung eines epistemologischen Bruchs oder epistemologischen Einschnitts in den Marxischen Werken an der Bruchkante der Wissenschaftlichkeit ab, die Althusser, also diesen Begriff des epistemologischen Einschnitts von Bachelard aufnehmend, 1973 als theoretizistischen Irrtum weiter, also selber wieder zurückgenommen hat, weil sie eine Gleichsetzung von Wissenschaft mit Wahrheit und Ideologie mit Irrtum impliziert, zeigt sich die Mehrwertigkeit von Marx' theoretischer Arbeit. In seinem kurzen und essayistischen Text Marx lesen, hebt Blanchot das ungefügte Nebeneinander von drei Sprechweisen von Marx hervor. Erstens eine direkte, lange, genauso philosophische wie antiphilosophische Sprechweise, in der Marx in den Begriffen der Geschichte des Logos Antworten auf Fragen gibt, die unbestimmt bleiben. Die Entfremdung, der Vorrang des Bedürfnisses, die Geschichte als Prozess der materiellen Praxis, der totale Mensch. Zweitens eine politische Sprechweise, die kurz, direkt und appellierend ist und die unmittelbare Auflösung der bürgerlichen Gesellschaft durch die Praxis des Proletariats ankündigt und die Dringlichkeit dessen ausdrückt, was sie sagt. Drittens die indirekte Rede des wissenschaftlichen, ökonomiekritischen Diskurses, in der die Wertform als selbstprozessierender Widerspruch und die Reproduktion kapitalistischer Produktionsbeziehungen analysiert werden. Also insbesondere im zweiten und dritten Band des Kapitals kann man sehen, im Gegensatz zu der sehr wertvollen analytischen Anfang des ersten Bandes, den ja die meisten eigentlich so als ihren Marx erleben, dass Marx Begriffe entwickelt, um eigentlich die widersprüchliche Reproduktion der Produktionsbeziehungen im Kapitalismus als relative, zeitlich bedingte, aufeinander rückwirkende, sich verschiebende Verhältnisse zu denken. Und als dritte Sprechweise von Marx hebt Blanchot eine wissenschaftliche Rede hervor, die sich selbst unterläuft, indem sie sich, wie Blanchot sagt, als radikale Veränderung ihrer selbst zeigt, als Theorie einer Wandlung, die in der Praxis ständig auf dem Spiel steht, wie auch in dieser Praxis als ständige theoretische Wandlung riskiert wird. Auch wenn Blanchot die Entwicklungen und Brüche in Marx' Arbeiten übergeht, da er sich auf die These beschränkt, dass Wissenschaft und Denken aus Marx' Werk nicht unbeschadet herauskommen und dass seine Produktivität in der Vielheit seiner Sprechweisen besteht, gibt er zwei Hinweise, die für eine Untersuchung der postoperaistischen Marx-Rezeption in besonderer Weise wertvoll sind. Zum einen darauf zu achten, welche Fragen auf die Antworten von Marx gefunden werden, und zum anderen zu untersuchen, wie das Verhältnis von Ökonomie und Politik, also wo man grundsätzlich davon ausgehen kann, dass der Marxismus durch einen Kurzschluss zwischen dem Ökonomischen und dem Politischen sich selbst konstituiert. Also insbesondere eben darauf zu achten, wie das Verhältnis von Ökonomie und Politik gefasst wird, das im marxischen Denken instabil zwischen einem Primat der ökonomischen Form, also der universalen Ausbreitung der Wertform, die ihre eigenen Grundlagen zerstören wird, und auf der anderen Seite einem Primat des politischen Inhalts schwankt, also das wahre Wesen und die eigentliche Wirklichkeit der menschlichen Arbeit, die falsche Form sprengen wird. Mit der Frage nach der Frage, auf die Marx antwortet, variiert Blanchot das Motiv von Althussers symptomatischer Marx-Lektüre, insbesondere in Das Kapital lesen, aber auch in Für Marx spielt eigentlich Althusser die ganze Zeit damit, welche Frage eigentlich Marx auf die Antworten der Nationalökonomen gefunden hat. Die entscheidende Frage, die Marx in den Augen Althussers noch in den alten hegelianischen Begriffen von innerem Wesen und äußeren Erscheinungen produziert, ist die Frage nach der Wirkung einer Struktur auf ihre Elemente. Marx zeige auf tausend Arten die Anwesenheit eines für sein Denken entscheidenden Begriffs an, der im Zusammenhang seines Diskurses selber noch fehle, nämlich den der Gesellschaftsformation als strukturierter Komplexität, in der das Ökonomische nur in letzter Instanz determinierend ist. Das heißt, nicht direkt, nicht in vorbestimmter und vorschreibender Weise wirke, sondern immer verschoben, verlagert, verzerrt durch die Übersetzung auf andere Instanzen des Gesellschaftlichen. Das ist ja also ungefähr der Kern der strukturalistischen Neuerfindung des Marxismus, dass sich das Ökonomische nur in letzter Instanz determinierend immer eben verschoben darüber, dass es sich auf anderen Instanzen des Kulturellen oder des Ideologischen ausdrücken muss. Das Ökonomische besitzt damit den Status eines dominanten Widerspruchs, der die gesellschaftliche Komplexität strukturiert, aber selbst in keiner Substanz gründet und kein Subjekt hat, sondern nur in seinen Wirkungen existiert. Deshalb nennt das Althusser eben zum Teil mit Bezug auf Foucault strukturale oder metonymische Kausalität oder in Bezug auf Spinoza immanente Ursache. Das Problem dieser Position, was eben auch als Problem der Überdeterminierung oder der Vorstellung eines Widerspruchs mit Dominanz genannt worden ist, das Problem ist folgendes. Wenn das Ökonomische für jeden Typus von Gesellschaft in letzter Instanz determinierend wäre, müsste es unabhängig von jedem spezifischen Typen kapitalistischer Vergesellschaftung definiert werden. Das hieße unabhängig von den spezifischen gesellschaftlichen Beziehungen, weil die determinierende Kraft ja nur dadurch bedingt sein könnte, dass es etwas hat, was die Spezifik und die Differentialität selber übersteigt. Und damit eben würde das Gesellschaftliche erneut anhand einer essentiellen, a priorischen Kategorie rationalisiert. Also wir wären wieder an der Verbindung von Notwendigkeit und Freiheit oder dem Notwendigen, dem Ökonomischen und dem Politischen, wie es aus dem hegelianischen Denken selber hervorgegangen ist. Dritter Punkt, Marx jenseits von Marx. Welche Frage findet der Postapparaismus auf die Antworten, die Marx gibt? Wie geht er über Marx' dialektische und teleologische Idealisierungen hinaus? Beginnen wir damit zu klären, was es heißt, mit Marx über Marx hinauszugehen. Das ist eine Herausforderung, die Toni Negri mit Marx jenseits von Marx selber signiert hat und die, wie Balibar in den 80er Jahren verdeutlicht hat, mindestens zwei methodologische, auf den Status des materialistischen Denkens bezogene Momente beinhaltet. Erstens, der Marxismus ist an der Überschreitung seiner Zukunftsperspektive selber beteiligt, weil er von der historischen Spezifität seines Diskurses, also jedes Diskurses, also auch seines eigenen, ausgeht und damit die zeitliche Bedingtheit seines Denkens reflektieren kann. Während auf einer nicht-diskursiven Ebene die Arbeiterbewegung, die Klassenkämpfe, der Aufbau der sogenannten realsozialistischen Staaten, der Aufbau der Sowjetunion, dazu beigetragen haben, dass die kapitalistischen Verwertungs- und Regierungsstrategien sich verändern und nicht mehr den Bedingungen entsprechen, die Marx Mitte des 19. Jahrhunderts analysiert hat. Zweitens finden sich in der Marxischen Theorie selber Stützpunkte für die Dekonstruktion ihrer dialektischen Fiktion. Insbesondere in Marx' institutionellen und historischen Analysen zur Arbeitszeitgesetzgebung, zur Entstehung der großen Industrie und zur Maschinisierung der Produktion in den Grundrissen und im Kapital zeigt sich ein Denken, das weder von einer evolutionären Entwicklung vorbestimmter Formen ausgeht, noch von kollektiven Kräften, die in der Geschichte des menschlichen Seins bereits angelegt sind und den richtigen Inhalt ausdrücken, der eines Tages die falsche Wertform und die falsche Bewegung der Wertform sprengen wird. Stattdessen stößt man auf Ansätze einer Gesellschaftstheorie, die die Wirkungen antagonistischer Strategien untersucht, Ausbeutungs- und Herrschaftsstrategien, Widerstandsstrategien, die durch ihre eigenen Auswirkungen ständig verschoben und erneuert werden. Und genau diesen Moment radikalisiert Foucault, dessen Einsatz gegenüber dem Marxismus, der ja relativ latent, also unter der Oberfläche auch großer Streite und Brüche um die Auseinandersetzung mit Solzhenitsyn, auch zwischen Deleuze und Foucault gelaufen sind, würde ich sagen, dass eigentlich sozusagen der kostbare Einsatz von Foucault gegenüber dem Marxismus in der Entwicklung einer nicht juridischen und nicht ökonomischen Konzeption von Macht als strategischem Kräfteverhältnis liegt, dem kein Formgesetz und keine Subjektivität immanent ist. In Foucaults nominalistischem Denken der Macht wird auch die von Althusser und Balibar in den 60ern und 70ern vertretene These der ökonomischen Determination in letzter Instanz zurückgewiesen, weil mit ihr, wie eben schon erläutert, eine Kategorie a priorischer Notwendigkeit wieder eingeführt wird. Foucault hat seine Überlegungen zu einem strategischen Begriff der Macht in eine Reihe methodologischer Regeln übersetzt. Die Immanenz von Wissen und Macht, die stetige Variation ihrer Verteilungen, die zweiseitige Bedingtheit ihrer mikro- und makropolitischen Mechanismen, das nur in Klammern war ja eins der gängigen Vorurteile gegen poststrukturalistisches Denken ist, dass nur noch sozusagen die lokalen Verteilungen diskutiert würden oder dass alles nur sich im mikropolitischen und im lokalen Bereich auffällt, dass es sehr wohl eine Theorie ist, die versucht, die Koexistenz mikropolitischer Lokalisierung und makropolitischer Zusammensetzung großer Strategien zu untersuchen. Nächster Punkt eben einer methodologischen Regel ist die Mehrwertigkeit von regulierenden Praktiken, die in ihren Wirkungen diskontinuierlich, transformatorisch, gegenläufig sein können und in unterschiedliche Gesamtstrategien einfinden können. Das Politische koexistiert für Foucault mit diesen Machtbeziehungen. Es handelt sich um zwei Praktiken, die sich gegenseitig provozieren, antreiben, ausweichen, durchdringen und in manchen Fällen attackieren. Also deshalb hat Foucault den Begriff des Antagonismus gegen den eigentlich des Agonismus ausgetauscht. Ein gesellschaftlicher Bruch ist dann das unwahrscheinliche und ereignisbedingte Resultat einer besonderen Verbindung unterschiedlicher politischer Praktiken, eine Vorstellung, die Balibar gegenüber einem notwendig werden der Freiheit als zufällig werden der Widerstände definiert hat. Mit Marx über Marx hinauszugehen, bedeutet in diesem Sinne, den sublimierten Idealismus aus dem materialistischen Projekt herauszuschreiben und alle Versuche zu beenden, das Gesellschaftliche als Totalität zu begreifen beziehungsweise im Wechselspiel seiner Teile eine konstituierende Ursache oder ein formgebendes Gesetz auszumachen, mit dem entweder die hegelianische Einteilung von innerem Wesen und äußeren Erscheinungen, Wertgesetz oder die Vorstellung einer allen historischen Ausprägungen vorgängigen Kraft, Arbeitsvermögen wieder eingeführt würde. Viertens die Voraussetzung des Kommunismus. Wie ist nun der postoperaistische Diskurs in das postmarxistische Feld einzutragen? Wir haben hier einen äußerst spezifischen, ketzerischen und mit praktischen Erfahrungen verbundenen Anschluss an Marx vor uns, der von einer auffälligen Unentschiedenheit geprägt ist und zwischen einem ökonomiekritischen Diskurs der Arbeit und einem positiven Denken schöpferischen Vermögens hin und her fällt. Das Politische wird subjektiviert und von zwei Kategorien ausgedacht. Erstens in der Linie Spinoza-Deleuze vom Vermögen aus, zweitens in der Linie Marx von der Arbeit aus. Zwischen diesen Kategorien schwankend und sie permanent ineinander projizierend, gerät der Postoperaismus mit seiner Vorstellung einer antagonistischen Lebenskraft in Widerspruch zu entscheidenden postmarxistischen Positionen, die vom strukturalistischen Marxismus schon in den 60er Jahren bezogen wurden. Das Politische besitzt keine anthropologische oder ontologische Fundierung. Materielles Sein und kämpferische Praxis stehen in keinem unmittelbaren oder notwendigen oder dialektisch vermittelten Verhältnis zueinander. Das Arbeitsvermögen, verstanden als transindividuelles, kooperatives Tätigkeitsvermögen, ist weder Substanz des Politischen noch Inhalt der Freiheit. Alle Tendenzen im Marxismus zu wesensphilosophischen Erklärungsweisen der Geschichte zurückzukehren müssen unterbrochen werden. Auf der anderen Seite aber widerstehen die postoperaistischen Überlegungen insbesondere gegenüber den unterschiedlichen Ansätzen singulärer Universalität oder konkreter Universalität, wie wir sie in sehr unterschiedlicher Rahmung, aber wie sie sich bei Badiou und Rancière und auch bei Zizek und Laclau und insbesondere eigentlich Zizek versucht sehr stark, Badiou und Rancière eigentlich in eine hegemonietheoretische Lesweise so ein bisschen hereinzudrücken und sie zu stärkeren repräsentationstheoretischen Denkern zu machen, als sie sind. In diesen Ansätzen singulärer Universalität, in der eben ein Akt die Kraft hat, sozusagen, oder die Singularität darin besteht, dass es die gesamte Grammatik oder die gesamte Logik der Situation unterbrechen kann und damit sozusagen als einzigartiges oder partikulares Element einen universalen Effekt erzeugen kann. Und das Problem eben dieser Vorstellungen singulärer Universalität ist, dass sie, und das ist ein bisschen die These, die ich mit euch in diesem Vortrag hier diskutieren will, den politischen Akt von den Bedingungen reinigen, in denen er entsteht und nur durch das zu charakterisieren versucht, was seine Exzessivität und seine Transzendenz ausmacht. Wo eben, das werde ich zum Schluss kurz ein bisschen zu kommen, Deleuze und Guattari versucht haben, einen Gegenvorschlag zu entwickeln. In der postoperaistischen Marx-Lektüre nehmen zwei Texte eine herausragende Stellung ein. Wenn die Lektüre der Pariser Manuskripte, in denen der junge, noch ganz von der feuerbachianischen Thematik beseelte Marx Arbeit als Selbsterzeugung versteht, bis auf wenige Ausnahmen implizit verbleibt, es gibt wenig offene Bezüge auf die Pariser Manuskripte, wird die Reinterpretation des bereits für die operaistische Theoriebildung der 60er Jahre zentralen Fragments über die Maschinen, das sind ungefähr 10, 20 Seiten aus den Grundrissen, explizit dem Postoperaismus vorgenommen und stellt den sichtbarsten marxischen Bezugspunkt dar. Mit dieser gegenstrebigen Lektüre werden transhistorische Thesen des jungen Marx zur schöpferischen Lebendigkeit der Tätigkeit mit historischen Arbeiten des späten Marx zur Vergesellschaftung der Produktion kombiniert und ineinander projiziert. Hier wird die Frage sichtbar, die der Postoperaismus auf Marx Antworten gegeben hat und die Blanchot zu suchen angefordert hat, wenn man verstehen will, wie Marx in einem Diskurs rezipiert wird. Und die Frage, die der Postoperaismus auf die Antworten von Marx findet, ist die Frage nach den Voraussetzungen des Kommunismus im menschlichen Sein und in der historischen Entwicklung der gesellschaftlichen Regulation. Kurz gesprochen wird davon ausgegangen, dass in der postfordistischen Produktionsweise eine massenintellektuelle, selbstreflexive, affektive und kooperative Produktivkraft entsteht, die diese Produktionsweise übersteigt und ein in der Geschichte des Seins angelegtes Vermögen der Menschen, ihre Sozialität kooperativ und freiheitlich zu organisieren. Diese Projektion eines transhistorischen Vermögens in eine historische Entwicklung führt zu dem für die Geschichtsphilosophie typischen Paradox, das entsteht, was angelegt war, ein Notwendigwerden der Freiheit. Nochmal ganz grundsätzlich, weil das ist bestimmt das, was, glaube ich, auch den Postoperaismus in einer gewissen Weise in den 90er Jahren zu so einem diskursiven Ereignis gemacht hat, weil es eben sowohl eine bestimmte theoretische Analyse war, die eben auch zusammengekommen ist mit dieser gerade neu entstehenden globalisierungskritischen Linken, dass es eine Analyse war, die den Postfordismus nicht als Abbau fordistischer Rechte wahrgenommen hat und nicht als einen reinen Verschlimmerungszusammenhang, sondern als einen neuen Zyklus der Vergesellschaftung, die auf die affektiven, kooperativen und den Menschen zum Menschen machenden Fähigkeiten des Menschseins selber, dass darauf zugegriffen wird und das gleichzeitig sozusagen als Umschlagmoment dadurch potenziell möglich wird, dass die Menschen, die schon diese Affektivität in den Kämpfen, in den 60er, Kämpfen der 60er und 70er Jahre für sich erstritten hatten, dass es sozusagen zu so einer Vorstellung einer möglichen autonomen, selbstorganisierten Gesellschaft kommt. Und das Problem eben dieser Vorstellung eben eines Umschlags von einem Vergesellschaftungsmodus in einen Befreiungsmodus will ich jetzt zum Ende hin kritisieren. Meine These wäre, dass die postoperaistische Marx-Lektüre über einen ontotechnologischen Trick strukturiert ist, in der zwei Argumente miteinander kombiniert werden. Erstens, komplexe historische Prozesse werden entgegen eigentlich der Annahme der Nicht-Totalisierbarkeit von gesellschaftlichen Prozessen auf die Erfüllung einer ontologischen Bestimmung reduziert. Zweitens, das Medium dieser Erfüllung wird mit einer Instanz identifiziert, in der Seinsprozesse mit Produktionsprozessen verbunden werden können. Und diese Instanz werden relativ unterschiedlich bei postoperaistischen Autoren und Autorinnen entweder als nicht körperliches Vermögen des Gehirns, bei Lazzaratus vor allen Dingen Gedächtnis und Aufmerksamkeit, als allgemeine die Menschlichkeit des Menschen ausmachende Eigenschaften des Geistes, also das vor allen Dingen bei Virno, der wahrscheinlich die anthropologischste Marx-Lektüre dieser postoperaistischen Theoriegruppe vertritt. Bei ihm handelt es sich um Sprachvermögen, Lernfähigkeit, Abstraktionsfähigkeit und Selbstreflexivität oder aber als Fleisch bestimmt im Sinne einer Inkarnation der Potentialität des Seins in einem ersten Element, wie es vor allen Dingen Negri macht. Diese zwischen Entkörperlichung und Fleischwerdung schwankende Bestimmung einer ontotechnologischen Instanz, in der postoperaistische Autoren und Autorinnen Sein und Produktion verbinden, geht auf unterschiedliche Interpretationen des Marx'schen Begriffs des General Intellect zurück und in dem Marx im 6. und 7. Heft der Grundrisse den Übergang vom Arbeits- zum Produktionsprozess apostrophierte. Marx diagnostizierte in diesen Passagen der Grundrisse eine finale Krise des industriellen Kapitals, da der produktive Einsatz des gesamten in der Gesellschaft vorhandenen Wissens und die Effektivität der Maschinen eine gegen die Logik der Verwertung gerichteten Effekt erzeugten, und zwar objektiv wie subjektiv. Die Verausgabung von Arbeitskraft würde zweitrangig, die notwendige Arbeitszeit nehme ab, die kreative Dimension frei verfügbarer Zeit würde potenziell zugänglich, die allseitige Entfaltung des Individuums antizipierbar. Übersetzt auf die Ebene der Kritik der Verwertungslogik hieße das für Marx eben auf einer objektiven Ebene, Zitat, das Kapital ist selbst der prozessierende Widerspruch dadurch, dass es die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren strebt, während es andererseits die Arbeitszeit als einziges Maß und Quelle des Reichtums setzt. Wie Marx, der in den Grundrissen zwischen Krisendiagnostik und der Ankündigung schwankt, dass die gesellschaftlichen Fähigkeiten, die dem Kapital als bloße Mittel dienen, in Wirklichkeit die Bedingungen seien, um das Kapital in die Luft zu sprengen, erkennen auch postoperaistische Autoren eine protokommunistische Bewegung, die von der Instanz des General Intellects ausgehe und beständig in die kapitalistischen Produktions- und Reproduktionsbeziehungen reintegriert wird, mit der den Marx'schen Gestus der Grundrisse wiederholenden Prophezeiung einer letzten Konfrontation wird der Postfordismus als Endstadium kapitalistischer Vergesellschaftung bestimmt und dementsprechend als Kommunismus des Kapitals bezeichnet, der unter dem Druck der sozialen Kämpfe der 60er und 70er Jahre eine tendenzielle Abschaffung der Arbeit und eine tendenzielle Auflösung des Staates mit neuen Verwertungs- und Kontrollstrategien verbinde. In Grammatik der Multitude hat Virnow diesen ontotechnologischen Charakter der Instanz des allgemeinen Verstandes oder des General Intellects in paradigmatischer Weise definiert. Er schreibt da, erst jetzt gibt sich, was immer schon gegolten hat, unverhüllt zu erkennen. Die Multitude ist genau dies, grundlegende biologische Verfasstheit, die zu einer historisch bestimmten Seinsweise wird, Ontologie, die sich in ihren Erscheinungen entfaltet. Der zeitgenössische Kapitalismus hat seine wesentliche produktive Ressource in den sprachlich-relationalen Eigenschaften der Menschen, in der Gesamtheit der kommunikativen und kognitiven Vermögen, die diesen von allen anderen Lebenswesen unterscheiden. Sechstens, Potentialität ohne Akt. An genau diesem Punkt der Analyse des Postfordismus stoßen wir auf eine kritische Ontologie des Vermögens und auf einen Streit, wie diese kritische Ontologie des Vermögens zu denken sei. Erst einmal, was ist das Versprechen dieses Begriffs der Potentialität? Ein Denken des Möglichen, das sich dem Primat des Wirklichen entzieht, könnte Ausgangspunkt für eine radikale Zurückweisung von kapitalistischen und biopolitischen Regierungs- und Selbsttechnologien werden. Darauf zu bestehen, in seinem Leben etwas nicht zu tun und nicht zu sein, nichts geleistet zu haben und dazu zu gehören, keinem kommunitären Anspruch zu gehorchen, distanziert sich maximal von kapitalistischer Selbstunternehmerisierung. Zurzeit ist Nichtstun nur als kreative Ressource des Tuns vorstellbar, als devianter Umweg zum Erfolg. Außerhalb dessen ist es Scheitern oder Strafe. Versuchen wir gegenüber einer solchen Potentialität des Nicht noch einmal die postoperaistische These anhand von Virnows Positionen auf den Punkt zu bringen. Virnow sagt erstens, der Körper der Arbeiten ist der Tabernakel des Vermögens, ist der Ort, der ein unbestimmtes präindividuelles Gattungsvermögen birgt, dies oder das zu tun, als das, was den Menschen ausmacht, allgemeine, improvisationsfähige, selbstreflexive Fähigkeit, dies oder das zu tun. Diese These findet Virnow bereits in den Grundrissen und im Kapital. Zweitens, der Kapitalismus, sagt Virnow, ist in einen biopolitischen Modus eingetreten, weil er genau dieses unbestimmte Vermögen an erster Stelle zu verwerten sucht. Das bringt in einer gewissen Weise, ich kann darauf jetzt nicht eingehen, diesen riesigen Streit um den Begriff der Tendenz mit sich, weil natürlich hier permanent eine fortgeschrittene Entwicklung universalisiert wird und historisch als die allgemeine Art und Weise, wie wir Vergesellschaftung lesen können. Das ist, finde ich, der Punkt, an dem eigentlich ganz grundsätzlich man dieses Denken des Ökonomischen und Politischen angreifen kann. Universalisierung der Tendenz. Der Postfordismus ist eben nicht nur Zugriff auf affektive Ressourcen, selbst, also die Fähigkeit, sich selbst zu unternehmerisieren und so weiter. Drittens, im Laufe der Entwicklung des Kapitalismus wird die Potenzialität menschlichen Seins, etwas tun zu können, sagt eben Wirner genau in dieser Logik der Tendenz, zur wichtigsten Produktivkraft. Alle Arbeiten werden in diesem Sinne abstrakt. Das heißt, abstrahieren von spezifischer Werktätigkeit und Handfertigkeit und sind mehrwertproduzierend. Das ist jetzt alles These Wirner, ne? Damit tritt ihr anthropologisches Allgemeines hervor, Initiative, Improvisation, Kooperation. Wirner greift hier plötzlich auf die hegelianische Identifikation des Logischen mit dem Geschichtlichen zurück. Erst heute, sagt Wirner, ist die Wirklichkeit der Arbeitskraft vollständig auf ihren Begriff gekommen. Viertens konstatiert Wirner, dass Arbeitskraft damit virtuos funktioniert. An die aristotelischen Unterscheidungen von Arbeiten und Handeln anschließend ist für ihn Arbeit Tätigkeit ohne Werk geworden, die Aristoteles Bestimmungen politischen Handelns entspricht. Das heißt, selbst bei der Produktion von Gegenständen fände ein Großteil der Tätigkeiten ihre Erfüllung in sich selbst, nicht im Produkt, sondern in der intellektuellen Koordination des Tuns. Zitat Wirner, worauf laufen die Total Quality Management Diskurse hinaus, wenn nicht auf die Forderung, die Lust aufs Handeln, die Bereitschaft, sich mit dem Möglichen und dem Unvorhergesehenen auseinanderzusetzen und die Fähigkeit, etwas Neues einzubringen, in den Produktionsprozess einfließen zu lassen. Wir hatten es ja jetzt eben schon bei Vortrag von Ulrich Bröckling, dass eben in diesem Sinne die postoperaistische Autorin von dem Unternehmertum dass jedes Einzelnen ausgeht, also Selbstunternehmerisierung, wo eben das, was Schumpeter also gerade sehr stark auf diesen Verweis dieses nietzscheanischen und ergreifenden Momentes oder im Postoperaismus auch viel zusammengebracht mit Machiavelli, also mit der Vorstellung, dass der biopolitische Selbstunternehmer dadurch ausgezeichnet ist, die Situation ergreifen zu können, entscheiden zu können, das nicht kalkulierbare kalkulieren zu können und eben zu einem zu dem zu kommen, was dann von Wirner als politisches Handeln der Arbeit definiert wird. Fünftens und letztens behauptet Wirner, dass das Sprechen den Prototyp all dieser biopolitischen und virtuosen Tätigkeiten ohne Werk ausmacht. Sprechen berge das Verhältnis von Potentialität und Akt, nämlich, und das ist jetzt Wirners theoretische These, ihre Gleichzeitigkeit und gegenseitige Äußerlichkeit. Sprechen produziere kein Werk, das von der Ausführung des Sprechens getrennt werden könnte. Laufend stütze es sich auf das allgemeine Vermögen, sich äußern zu können. Wirners Lesweise der Ambivalenz in Aristoteles Kategorien der Potentialität lässt sich grob so zusammenfassen. Das Vermögen darf nicht auf das Tun ausgerichtet werden. Vermögen ist nämlich kein potenzielles Tun. Sein Nicht-Jetzt darf nicht in ein Fast-Jetzt des kommenden Aktes überführt und der kontinuierlichen Zeit unterstellt werden. Potentialität ist damit nicht einfach etwas, das noch nicht aktualisiert ist oder kurz vor der Tat steht, sondern Potentialität ist nicht aktualisierbar. Potenz ist das permanente Nicht-Jetzt, das der Gegenwart entgeht und die Abfolge linearer Zeit außer Kraft setzt. Die Äußerlichkeit des Nicht-Präsenten, das, was Deleuze Virtualität oder Milieu des Werdens nennt. Und man sieht schon hier, wie eigentlich sozusagen diese Kategorie, wo wir schon ein bisschen drüber geredet haben, dass es vielleicht zwei Kategorien der Virtualität gibt, den einen, der selber an Kontrollpraktiken der Macht gebunden ist und eigentlich die Intervention in das Wahrscheinliche bedeutet oder das Berechenbarmachen des schwer zu Berechnenden ist, und Virtualität als eigentlich eine metatheoretische Kategorie, wo versucht wird, das Sein oder das dessen, was ist, aus dem Denken eigentlich eines nicht subjektiven und nicht auf Objekte zuschreibbaren Milieu des Werdens zu machen. Und der Postoperaismus fällt eigentlich permanent zwischen beide Kategorien durch. Also permanent, das ist auch eine ganz große theoretische Inkonsistenz, eigentlich parallel Virtualität als Arbeitsvermögen und Virtualität als theoretische Definition einer bestimmten Denkweise des Seins mit Anschluss an Deleuze zu verhandeln und aber eigentlich den gesamten Begriff immer wieder zurück in das Arbeitsvermögen zu knicken. Trotz dieser Vorstellung des Vermögens nämlich, dass keinem Primat des Wirklichen untersteht und ihm äußerlich bleibt, birgt die postoperaistische Ontologie vermögenden Seins eine Serie theoretischer und politischer Probleme, vor allem natürlich die Anthropologisierung des Politischen, seine vollständige Analogisierung mit dem Ökonomischen. Das menschliche Gattungsvermögen ist nämlich grundlegende Produktivkraft und Widerstandskraft. Die Vorstellung, das Arbeitsvermögen zu befreien, als sei mit seiner Befähigung nicht auch seine Disziplin gewachsen, also im Grunde genommen den gesamten Foucault, den man gerade integriert hat in Marx, wieder dadurch herauszuschreiben, dass man von einer Befreiung des Tätigkeitsvermögens ausgeht. Und dann, wie schon gesagt, die Universalisierung einer Tendenz, also davon ausgehen, dass alle Arbeiten in einen sprachlich relationalen und kooperativen Modus eintreten. Die Periodisierung der Zeit, die damit verbunden ist, also permanent davon auszugehen, gestern hatten wir die Disziplinargesellschaft, heute hatten wir die Kontrollgesellschaft, ohne zu sehen, dass sich das nur aufeinander abgelagert und sich aufeinander öffnend, miteinander koexistierend verstehen lässt. Und drittens die Rationalisierung dieses Übergangs, also die große Frage der Periodisierung, wie geht der Fordismus in den Postfordismus über, dass wenn ich dem eine ontologische Bestimmung zugrunde lege, ich natürlich diesen Übergang ontologisch rationalisiere. Ich kriege jetzt ein Zeichen wegen der Zeit, das heißt, ich mache nur noch einen Punkt. Wie lange spreche ich schon? Das ist erst dann. Ich lasse jetzt mal Agamben raus, der eine Gegenposition zu Virnow hat und komme einfach nur noch auf Deleuze zu sprechen, weil das ja hier verhandelt wird auf der Tagung. Ein Leben, das nicht dir gehört. Meine These wäre, dass Deleuze Begriff der Virtualität eine interessante Antwort auf die Forderung nach der Nichtbeziehung von Möglichkeit und Wirklichkeit darstellt, die Agamben, den ich jetzt übersprungen habe, den wir aber gestern ja schon auf dem Konzert mitgeschrieben haben, deshalb ist er schon da, darstellt. Was aber ist der Unterschied zwischen der postoperaistischen mit Bezug auf Deleuze entwickelten Ontologie des Vermögens, die ich jetzt gerade am Beispiel von Virnow dargestellt habe, und Deleuze und Guattaris Vorstellung eines Lebens als Immanenzebene, das weder auf ein Objekt verweist noch einem Subjekt zugehört, sondern nur sich selbst immanent ist und nur Virtuelles enthält? Was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Begriffen des Lebens? Einmal die Identifikation von Arbeitskraft und Leben im Sinne einer transindividuellen, vermögenskooperierender Produzenten. Also diese Marx-Lektüre des Postoperaismus, die ich gerade kurz umrissen habe, wo dann, wie euch sicherlich aufgefallen ist, der gesamte Aspekt der Negation und das ganze Erbe Hegels herausgeschrieben worden ist und durch ein spinozistisches Element ersetzt worden ist, des Positiven. Und auf der anderen Seite eben diese Vorstellung eines unpersönlichen, präreflexiven Feldes, das an der Grenze des Denkbaren sich befindet, von keinem Sein abhängt und keinem Akt unterliegt. In dieser Problematik des Verhältnisses von Leben und Politik falten sich zwei Fragen ineinander. Erstens, welchem Moment wird die Kraft der Veränderung einer Situation zugeschrieben? Und zweitens, was ist der Status des Potenziellen im Politischen? Deleuze und Guattari schreiben die Kraft der Veränderung Geschwindigkeiten zu, die die gesellschaftlichen Elemente aus der Verfestigung des Geschichtlichen, des Subjektiven und des Objektiven herausreißen und sie anders zusammensetzen. Für sie ist diese unpersönliche Kraft kontinuierlicher Variation in unendlicher Geschwindigkeit konstituierend. Es kommt da auch irgendwann natürlich zu einem Problem bei Deleuze, weil dann eigentlich müsste es vorgängig sein. Auf der anderen Seite ist es natürlich, versuchen natürlich Deleuze und Guattari, jede Idee der Vorgängigkeit durchzustreichen und durch eine des Koexistierens zu ersetzen. Und dadurch kommen sie natürlich zu einer ganz bestimmten Idee der Zeit oder der Zeitlosigkeit, auf die ich kurz eingehen will. Also eigentlich ist diese Vorstellung einer unpersönlichen Kraft kontinuierlicher Variation in unendlicher Geschwindigkeit dadurch konstituieren, dass es die gesellschaftlichen Elemente überflutet und bewegt. Veränderung kommt nicht durch die innere Qualität der Elemente damit zustande, sondern durch eine äußere Kraft, die sich in je spezifischen Verbindungen der Elemente aktualisiert. Das Leben wäre in diesem Sinn reines Werden ohne Form und Substanz, das der Gegenwart und dem Vorher und Nachher geschichtlicher Zeit entgeht. Das Politische findet dann im Zwischenraum, zwischen der Kraft unendlicher Geschwindigkeit und den gesellschaftlichen Sedimentierungen, den Institutionenbildungen und den Subjektivierungen statt. Das Politische wäre der Kampf um diesen Zwischen- und Übersetzungsbereich, den Deleuze und Guattari in Mille Plateaux auch das Molekulare genannt haben, in dem die Macht sich verankert, während sie sich gleichzeitig in harten Institutionen oder zu großen Strategien integriert. Das größte Missverständnis wäre, die Beweglichkeit des Molekularen selbst schon für progressiv oder politisch zu halten. Jedes Machtzentrum ist selber molekular und übt seine Macht in einem mikrologischen Gewebe aus, insbesondere im Kapitalismus. Das Politische findet in der Übersetzungszone statt, wo Dinge und Subjekte sich zusammensetzen, zeigen und verändern, wenn sie von der Kraft absoluter Deterritorialisierung geschnitten werden. Deshalb ist das Politische eine Kompositionsfrage. Es besteht in der Frage, wie eine andere Verbindung geschaffen werden kann. Dieses Denken Deleuze und Guattaris ist von der Setzung einer unpersönlichen, präreflexiven Kraft geprägt, die sie die Immanenzebene oder wie Deleuze eben in einem seiner letzten Texte, die Immanenz ein Leben geschrieben hat, eben auch ein Leben nennen. Das Privileg dieses Denkens beweist sich an der Stelle, an der es seine Abstraktion vornimmt. Diese Abstraktion liegt quasi am Nullpunkt des Systems. Die Setzung des Primats eines asubjektiven Begehrens, während von da an alles in absoluter Spezifität sich verkettender Praktiken analysiert wird, in größtmöglicher Nähe eines Falls und seiner Bewegung. Demgegenüber behauptet zum Beispiel die Axiomatik der universalen Singularität, auf die ich schon zu sprechen gekommen bin, bei Badiou, oder die Axiomatik des Teils ohne Anteils bei Rancière, die Transzendenz der Beziehung, die ein Subjekt zu einer Situation einnehmen kann, aus der es hervorgeht, was den politischen Akt von der Spezifität des Sozialen reinigt. Vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Katja Diefenbach. Das war, würde ich sagen, von meinem persönlichen Eindruck, ganzer Batzen Theorie, weshalb ich jetzt sagen würde, dass wir in der Diskussion jetzt erstmal Verständnisfragen vorgehen würden. Vielleicht brauchen wir auch einen Moment zu sammeln. Okay, Verständnisfragen. Ja, das ist offenbar so.
Ja, warum ich mich gar nicht so direkt vorgedrängelt habe mit den Fragen, liegt auch daran, dass es wirklich nur einen ganz kleinen Aspekt des allerletzten Teils betrifft, nämlich die Frage nach dem Status der unendlichen Geschwindigkeit, die ja auch bei Deleuze-Guattari im Leben nicht vorkommt. Also weil sich das ja dadurch aus, also schon durch die Anerkennung der Lichtgeschwindigkeit als Grenze, von der aus sich dann alle Gesetze und so weiter herleiten, ausgehen und das ja tatsächlich Bestandteil des Virtuellen ist. Und das ist ja auch Thema dieser Tagung, also die Frage, wie bricht da das Virtuelle dann in die materiale Analyse ein? Das ist mir nicht so ganz klar geworden. Aber wie gesagt, das ist nur ein ganz kleines Detail, wo ich gerne mehr Auskunft hätte.
Das Mikrofon nicht hin und her zu machen. Ich finde das selber einen sehr schwierigen Punkt und ich habe auch den Eindruck, dass es unterschiedlich jetzt zu den Positionen, die Deleuze und Guattari in Was ist Philosophie, in Mille Plateaux und dann zum Teil auch in sehr aphoristischen, kurzen politischen Texten sehr unterschiedlich gebraucht wird und eigentlich auch ein offenes Problem darstellt, die so eigentlich direkt die Frage eines poststrukturalistischen Materialismus selber, auch den Status der Materie und so weiter betreffen würde. Was ich super interessant finde, eben auch für die Frage des Politischen selber, wäre, wegzukommen von einem Materialismus der Praxis, wie er eben durch den deutschen Idealismus im Marxismus sehr stark ist. Jetzt bei Deleuze und Guattari, ich meine, das ist natürlich auch eine Theorie, die erstmal versucht, oder das finde ich, ist bei Deleuze sehr, sehr stark, Denken als eine Erfindung von Begriffen, um einen ganz bestimmten Raum zu stiften, etwas denken zu können. Der Begriff der Virtualität oder der Immanenzebene selber ist der Versuch, eigentlich so etwas wie so einen spinozistischen Materialismus zu stiften und zu sagen, es gibt eine Substanz, also es gibt sozusagen etwas von dem aus, das Sein innerlich bewegt, differenziert und Ablaufzeit oder theologische Zeit übersteigt. Das Problem, was ich finde, was darin sitzt, ist natürlich, dass es eine axiomatische Setzung ist, eines Momentes, der in einer gewissen Weise eigentlich logisch vorgängig wäre. Und Deleuze und Guattari versuchen, dieses Problem immer wieder zu verschieben. Und da, sagen wir mal, aus meiner Perspektive, die jetzt versucht sozusagen zu theoretisieren, wie, welche Problematik steckt dahinter? Mit, also sozusagen, auf was antwortet, welche, also sozusagen, was wird da für eine neue Frage erfunden? Finde ich das Spannende zu sagen, das Politische selber ist eigentlich genau, und das, ich beziehe mich da auf, das finde ich eigentlich das interessanteste Moment, wo deine Frage eigentlich verhandelt wird, in dem, zweiten Hälfte eigentlich von Mille Plateaux, zum Beispiel in dem Kapitel über Mikropolitik, wo es darum ginge zu sagen, das Molekulare ist genau eigentlich der Bruchbereich verschiedener Geschwindigkeiten und genau der Bruchbereich, wo das Virtuelle sich ausdrückt in der Begegnung mit Zeitlichkeit, Verkörperung, Objektivierung und so weiter. Und da, entgegen all der Anti-Deleuze oder antipoststrukturalistischen Polemiken, es ginge nur um Geschwindigkeiten, Ströme, das Nichtbestimmbare und so weiter, eigentlich versucht wird, dann nehme ich sehr spezifisch die Art und Weise, wie das Virtuelle, was eigentlich nicht denkbar ist selber, weil es auch was Univokes ist, was sich in sich selber differenziert und nur dann diskutiert oder innerhalb, sagen wir mal auch, wenn es ja auch hier darum geht, zum Beispiel das Politische zu theoretisieren oder überhaupt, was wäre ein politischer Akt, sich dann nämlich im Bereich des Molekularen, also da, wo eine bestimmte Intensitätsform, um es mal runterzubrechen, einer bestimmten Materialisierungsform und dann wäre jetzt Materialität nochmal im Sinne des 18. Jahrhunderts oder einer bestimmten Stofflichkeit begegnet. Das finde ich spannend. Vielleicht wird das Spannende auch erst dann klar, wenn man es versucht, eben nochmal die Problematik, wie man das auch zum Beispiel am Beispiel der Kontrollgesellschaft diskutieren könnte.
Ja, ich fand Ihre Ausführungen hervorragend. Ich würde auch genau gerne an diesem letzten Punkt weiterfragen. Ne? Sie sprechen das Problem der Vorgängigkeit an und ich glaube, dass es einen Begriff der Vorgängigkeit gibt bei Deleuze und Guattari, nämlich den der Zeitlichkeit als solcher. Und ich glaube, dass genau die Zeitlichkeit der Begriff ist, den Sie ja dann in einer gewissen Weise gleichsetzen mit Mannigfaltigkeit und mit dem, was Mannigfaltigkeit enthält als Zeitlichkeit begriffsinterne von Entfalten, Einfalten und so weiter. Ich habe bei meiner kleinen Einleitung versucht zu sagen, das Virtuelle ist hier diese weiße Leinwand, die wir vor uns haben. Das sagte Deleuze ja ausdrücklich in Bezug auf Francis Bacon, ne? Alles ist gegeben. Sozusagen, wir haben dieses monochrome Bild als unendliche Einfaltung von Zeit zu lesen und der politische Akt wäre sozusagen die Möglichkeit, also die das Nicht-Gesehene herauszuschälen, ne, die neue Form herauszuschälen aus dieser unendlichen Gegebenheitsform. Jetzt möchte ich Sie gerne noch mal fragen, müssen wir jetzt noch etwas dazu denken zum politischen Akt, also zur Frage der Materialisierung oder...
Ja, ich meine, es ist... Also es hat viele Elemente, finde ich. Also einen habe ich stark gemacht, heute ein ganz bestimmtes Erbe, mit dem bestimmten Erbe des hegelianischen Marxismus zu brechen, ohne Kapitalismuskritik aufzugeben. Das ist ein Punkt, den ich spannend finde zu verfolgen. Das andere, was jetzt zum Beispiel so ein Milieu des Werdens sozusagen in dem Zeit sich selber kristallisiert, als Zeitlosigkeit, als Ewigkeit, müsste man diskutieren, also wie man das jeweils versteht, geht natürlich auf die eigentlich, also aus meinem Sinne, auf die Spinoza-Lektüre zurück, die eine Reihe von Problemen selber mit sich bringt, weil wir dann eben die spinozistische, also Substanz, diese Vorstellung des All-Einen, in der alles enthalten ist und sich ausdrückt, ohne sozusagen in den Modi des Ausdrucks seine Wirkkraft zu verlieren, ist eigentlich nur spannend, wenn man diskutiert, gegen was es sich gewandt hat, weil sonst ist es auch bizarr. Also ich meine, heute Spinozist zu sein, führt auch zu bizarren, ist auch eine bizarre Geste. Also das Interessante wäre ja zu sagen, was hat Spinoza gegen Descartes oder so eingebracht? Der Postoperismus zum Beispiel macht das wahnwitzig stark bis zu einer leicht zweiten Irrengeste, als ob die Geschichte ein Titanenkampf zwischen den Denkern der Transzendenz oder den Denkern der Souveränität und den Denkern von Spinoza bis zu ihnen selber oder so, ja. Wobei Machiavelli da eben eher der des Denkens, wie man sozusagen mit Waffen und Entscheidungskraft und Glück die Geschichte in die Hand bekommt. Also eigentlich ist Machiavelli die ganze Lenin. Das ist noch sozusagen eine dritte Figur in dieser Anlage. Aber was mich interessiert sozusagen wäre, zu diskutieren, wenn man das Politische selber, wenn das Politische offen ist für das Werden, dann kommt man eigentlich zu einem paradoxalen Moment, weil das heißt, man kann das Politische nicht planen, man ist auf sozusagen auf die Verbindung, die ja durch die Geschwindigkeit des Virtuellen selber gestiftet ist. Man muss sozusagen in etwas sich bewegendem Bewegungen komponieren. Und der Akt, der so dem Politischen in machiavellianischer Tradition zugeschrieben wird, oder auch in schmittianischer, die ja im Moment wahnsinnig en vogue ist, erstaunlicherweise, finde ich, wird der politische Diskurs gerade auch ein bisschen zerstört durch die Tradition reaktionärer Momente oder wieder aufgreifend reaktionärer Momente im Politischen. Aber das wäre sozusagen, wie kann das Politische entscheidend und planend komponieren, während die Komposition selber als selbstgenerativ gedacht wird. Das heißt, man steht vor einem Paradox. Was heißt, das Politische muss sich auch von sich selbst distanzieren.
Aber wäre das Entschuldigung, nicht genau ich der kann, muss da doch Akt? Unterbrechen, weil ich habe hier gerade schon eine andere Rede, Anfrage nicht mehr zugelassen.
Nicht der künstlerische Akt per se wäre dann.
Ich glaube, das ist vielleicht für die Pause auch gut diskutierbar.
Also Kunst diskutieren wir in der Pause.
Ich würde nämlich jetzt gerne, ich würde glaube ich einfach vorschlagen, dass wir hiermit nochmal Katja Diefenbach danken und das hier beenden, zumindest diesen Abschnitt.